Ja, liebe Geschwister und Freunde, ich möchte euch auch ganz herzlich grüßen. Es war anfangs ein bisschen kontrovers zwischen dem Bastel und mir, worüber ich sprechen sollte. Ich sollte unbedingt was sagen über die Offenbarung und das wollte ich nicht. Ich habe schon im vergangenen Jahr was gesagt über die Offenbarung und ich wollte gerne zu dieser Überschrift etwas sagen, fürchtet dich nicht oder fürchtet euch nicht. Weil ich glaube schon, unsere Situation, die gibt schon Anlass irgendwo zum Fürchten, ja? Wir leben in besonderen Umständen, die auch nicht vergleichbar sind mit irgendetwas, was vorher war. Hab vor kurzem so eine Kurzandacht gehört von einem meiner Mitbrüder, der verbog sich da so mit ein paar Sachen, die so die letzten 30, 40 Jahre liefen. Und doch dachte ich so für mich, alles nicht vergleichbar mit dem, was jetzt ist. Und das nicht nur Deutschland betreffend, sondern weltweit. Es gibt ja sogar ein Märchen, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das heißt, von einem, der auszog, das Fürchten zu lernen. Ich kann mich gut entsinnen, als Junge habe ich das mal gelesen. Von einem, der auszog, das Fürchten zu lernen. Nun, wir haben eine Lebenssituation, da müssen wir uns nicht viel verbiegen. Ja? Wir sind alle irgendwo verschieden, wir sind jeder für sich irgendwo anders drauf, da gibt es die ganz tiefen Entspannten bezüglich Corona, zu denen zähle ich mich auch. Manchmal frage ich mich schon, ja, wo ist das rechte Maß zwischen tiefen Entspannt und auch einer gewissen Vernunft? Ja, wir leben in dem Spagat, dem Gehorsam gegenüber unserem Gott. Wir denken an Apostelgeschichte Kapitel 5, wo es heißt, wir sollen Gott mehr gehorchen als den Menschen. Ja, es ist eine Gratwanderung. Auf der anderen Seite werden wir auch an vielen Stellen, gerade der Apostel Paulus tut das sehr intensiv, gerade auch im Römerbrief, werden wir aufgefordert zum Gehorsam gegenüber der Obrigkeit. Also wir merken, das ist ein gewaltiger Spagat, in dem wir irgendwo sind. Und wir haben natürlich auch eine Verantwortung, nicht nur dem Staat gegenüber, auch untereinander. So möchte ich mit euch heute mal einen Gang machen durch die Bibel. Ich habe mal ein Stück Hausaufgaben gemacht, das bleibt dann nicht aus. Ich habe weit über 400 Textstellen gefunden, wo wir lesen, fürchtet dich nicht oder fürchtet euch nicht. Also scheint das schon eine Sache zu sein, die ist durchaus aktuell, damals wie heute. Und ich glaube schon, dass wir uns auch nicht schämen müssen, wenn wir uns auch ein Stück fürchten, ja. Furcht und Angst hat auch irgendwo einen gewissen Schutzfaktor, ja. Ich habe mich gut entsinnt an meine Berufszeit. Ich hatte einen Meister, der ging mir so bis zur Brustwarze, ja, so ein kleiner, ganz kleiner Kerl. Der zog dann immer Plateauschuhe an, es war einfach nur lächerlich. Versuchte irgendwo seine mangelnde Körpergröße auszugleichen. Und wenn er irgendwo Dampf hatte, irgendwelche Baustellen, dann hieß es immer, Matthias, fährst du mit? Ich war so eine Art Bodyguard, ja, für ihn. Er fürchtete sich ständig irgendwo. Und mir sagte man nach, dass ich furchtlos wäre. Naja, so ganz furchtlos bin ich auch nicht. Mindestens in der Furcht gegenüber meinem Gott. Und so lesen wir Texte. Das Wort für Furcht, ob im Hebräischen oder auch im Griechischen, beinhaltet meistens beides. Auf der einen Seite Furcht. Ja, wirklich in Bezug auf Angst haben oder sich sogar grauen und aber auch den Gedankengang der Gottesfurcht. Ja, Gottesfurcht, das ist eine Art Furcht, die sollen wir haben. Die brauchen wir. Gottesfurcht. Ich werde etliche Texte lesen und nur kurz etwas dazu sagen. Es gibt verschiedene Aspekte in Bezug auf Furcht. Das eine, fürchtet euch nicht, das hat uns in den letzten Tagen beschäftigt, ja, in Lukas Evangelium Kapitel 2, wo wir diese Friedensbotschaft hören, diese Freudensbotschaft auf dem Feld, die Hirten waren auf dem Feld und wir lesen Lukas Kapitel 2, dass da ein Engel erschien und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie und sie fürchteten sich mit großer Furcht. Nun, es klang eben schon etwas an vom Hirten, vom Hüten. Ich glaube schon, dass Hirten damals harte Kerle waren. Wenn man im ersten Buch Samuel einmal Kapitel 16, Kapitel 17 liest, da lesen wir von David und Davids Berufung. und Davids Kampf mit Goliath, da wird es ja so ein bisschen fragwürdig. Ja, Saul hat so seine Probleme, die Rüstung Sauls, die passt dem David nicht. Der war auch überhaupt nicht geübt, damit zu gehen, geschweige zu kämpfen. Er legt sie wieder ab. Und Saul hat so seine Probleme. Was will der Hirtenjunge hier gegen den Goliath? Und da lesen wir etwas. David sagt dann, wie sein Leben aussah. Ja, er hat gegen Bären, gegen Löwen gekämpft. Er hat die Herde verteidigt. Und sicherlich gab es dann nicht nur vierbeinige Räuber, sondern auch zweibeinige Räuber. Also Hirten waren damals hartgesottene Kerle. Und die waren Tag und Nacht draußen bei der Herde. Und wenn hier steht, sie fürchteten sich mit großer Furcht, dann war das mit Sicherheit eine sehr besondere Situation. Denn so schnell bekamen diese Männer nicht das Fürchten. Aber sie hatten es, wir lesen wörtlich, mit der Herrlichkeit des Herrn zu tun. Und dann, uns ist das ja sehr geläufig, und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die für das ganze Volk sein wird. Denn euch ist heute in der Stadt Davids ein Retter geboren, welcher ist Christus der Herr. Das hat uns in den letzten Tagen ja beschäftigt. Eigentlich, mindestens sehe ich es so, brauchen wir kein Weihnachten und keine Ostern und kein Pfingsten. Das sind alles irgendwo Feste, die haben Menschen irgendwo gemacht. Ja, das hat mit der Bibel alles nicht viel zu tun. Das hat zwar da irgendwo einen Rückhalt. Aber und wenn man mal richtig nachforscht, dann hat auch alles irgendwo sogar heidnische Hintergründe, die dann von der Kirche irgendwo fromm verbrämt wurden. Ja, wir haben eigentlich täglich oder sonntäglich, so wir auch das Mal sonntäglich feiern, Ostern, Pfingsten und Weihnachten. Ja, wir erinnern uns beständig der Menschwerdung unseres Herrn Jesus Christus. Ja, wir erinnern uns beständig, dass der Herr Jesus am Kreuz für uns gestorben ist. Wir erinnern uns beständig an Pfingsten, an die Ausgießung des Heiligen Geistes. Das sind Dinge, da brauchen wir keine Termine dafür. Das sind Dinge, die gehören zu unserem Glaubensleben, zu unserem Christenleben. Furcht war also eine Sache, die hat die Menschen immer wieder beschäftigt. Das ging wirklich durchgängig. Und ich möchte jetzt ein paar Verse lesen aus dem Buch Josua im Kapitel 1. Ich kann mich gut daran erinnern, als ich 1986 eingezogen worden bin zu den sogenannten Bausoldaten oder Spartensoldaten intern. Da hat ein alter Bruder mir diesen Text gelesen. Josua ist jetzt in einer besonderen Situation. Mose war abberufen worden und Josua wird zum Führer des Volkes. Josua, auch das muss man dazu sagen, Josua hatte gelernt zu gehorchen. Josua hatte Mose gedient. Josua hatte gelernt, Befehle entgegenzunehmen. Er hatte gelernt zu gehorchen. Und er war auch jetzt, auch aufgrund dieser Tatsache, auch wirklich geeignet und er war ausgebildet, er war fertig für diesen Dienst, auch selber Führer zu sein und auch selber Befehle zu erteilen. Und da lesen wir in Josua 1, ich lese ab Vers 5, so wie ich mit Mose gewesen bin, werde ich mit dir sein. Ich werde dich nicht versäumen und dich nicht verlassen. Sei stark und mutig. Vers 7 wird es noch einmal unterstrichen. Nur sei sehr stark und mutig, dass du darauf achtest zu tun nach dem ganzen Gesetz, das mein Knecht Mose dir geboten hat. Dann lesen wir vom Abweichen zur Rechten und zur Linken. Nichts davon sollte geschehen. Er sollte bei dem ganzen Buch des Gesetzes bleiben. Es sollte nicht von seinem Mund weichen. Und dann lesen wir im Vers 9. Sei stark und mutig, erschrick nicht und fürchte dich nicht. Denn Jahwe, dein Gott, ist mit dir überall, wohin du gehst. Eingangs wurde schon gesagt, wir wollen hier Gottes Wort für uns ganz persönlich hören. Und jetzt lassen wir mal den Josua. Es heißt ja hier wörtlich, sei stark und mutig, erschrick nicht und fürchte dich nicht. Denn Jahwe, dein Gott, ist mit dir überall, wohin du gehst. Und wir wollen es mal jeder für sich wirklich ganz persönlich hören, dieses fürchte dich nicht, und erschrick nicht. Ja, uns mag bange werden, ja. Ich gehöre nicht zu denen, die täglich da vorm Rechner sitzen und die neuesten Nachrichten und Hiobsbotschaften da hören, ja, da kommst du aus dem Heulen nicht raus. Aber wenn man das so hört, dass man in Deutschland nicht mal in der Lage sein wird, 2021 alle Leute zu impfen, nur dann fragt man sich schon, ja, wie geht das hier weiter? Keiner weiß über irgendwelche Nebenwirkungen, ja, und was da so rumgeistert im Internet, da stehen sich einem wirklich die Haare zu Berge, ja, wenn wir uns damit beschäftigen wollen. Liebe Geschwister, ich glaube, dieses fürchte dich nicht, erschrick nicht, das ist eine sehr aktuelle Sache. Ich kann mich erinnern, ich habe im vergangenen Jahr bei uns in Vielau zum 1. Januar über dieses fürchte dich nicht gepredigt. Und ich habe nicht geahnt, dass das so aktuell werden würde. Ich habe das nicht geahnt. Liebe Geschwister, wir brauchen uns nicht vorzumachen. Wir haben alle ein unterschiedliches Maß an Glauben. Wir haben ein unterschiedliches Maß an Vertrauen. Da gibt's die Tiefenentspannten, da gibt's die Ängstlichen oder ich möchte sagen die Vorsichtigen. Und ich möchte uns einfach auch eher Mut machen, dass wir uns auch in dieser Weise einander annehmen. Dass wir nicht lächeln über die, die vielleicht ängstlich sind, vorsichtig sind. Dass wir uns nicht erheben über die, die völlig spannungsfrei sind, sondern dass wir wirklich beieinander bleiben. Ich komme ja durch meinen Dienst so ein bisschen rum. Im vergangenen Jahr ist vieles flachgefallen, gerade die ganze Freizeitarbeit war für mich auch eine sehr belastende Sache. Ich war dafür etliche Wochen in Rehe. Wir haben ja im hohen Westerwald ein großes Freizeithaus mit über 3,5 Betten. Und da war ich als Handwerker unterwegs. Da kam ein Hilferuf und ich war mir nicht zu schade, wieder zum Werkzeug zu greifen. Ja, das war auch eine gute Sache, dem Herrn dienen zu können, wenn alles andere flach fiel. Aber ich kam trotzdem durch viele Versammlungen. Und ich habe bemerkt, Corona macht etwas mit uns. Und wenn wir nicht aufpassen, dann treibt uns Corona irgendwo noch auseinander. Deshalb möchte ich euch viel Mut machen, ja, auch wirklich beieinander zu bleiben, Verständnis zu haben füreinander, nicht zu lächeln oder sich vielleicht noch geschweige noch aufzuregen über den anderen, der anders damit umgeht, sondern dass wir wirklich in Liebe beieinander bleiben, ja, uns auch einander akzeptieren, jeder in seiner Art. Wir sind alle sehr unterschiedlich gestrickt, ja. Es gibt die ganz Ängstlichen, die nicht erst ausziehen müssen, um das Fürchten zu lernen, ja, die haben das gepachtet. Und dann gibt's welche, die sind ganz anders drauf. Wir wollen in Liebe aufeinander Acht haben und wir wollen dieses sei stark und mutig, erschrick nicht, fürchte dich nicht, ganz persönlich für uns hören. Es gibt hier in diesem Versen 5 bis 9 aber noch einen Zusammenhang. Nämlich auf der einen Seite diese Zusage, sei stark und mutig, sei sehr stark und mutig. Ja, dieses fürchte dich nicht, erschrick nicht, steht im Zusammenhang zum Gehorsam gegenüber Gottes Wort. Und auch das ist eine Sache, an die wir uns erinnern wollen. Ja, oftmals wird gefragt, und gerade junge Leute fragen, und das ist völlig legitim, wird gefragt nach dem Willen Gottes, nach dem Willen des Herrn Jesus für unser Leben. Oder wir fragen uns manchmal, wie kann ich meine Liebe zum Herrn Jesus, meine Liebe zu Gott, dem Vater, zum Ausdruck bringen? Ich persönlich glaube nicht, dass das nur geschieht in salbungsvollen oder perfekt gesungenen Anbetungsliedern, ja, oder Lobpreisliedern. Ich nehme das Wort mal jetzt in den Mund, obwohl ich es nicht hören kann, ja. So eine Tendenz, die macht mir schon ein bisschen Bange, ja. Liebe zu Gott, unserem Vater, Liebe zum Herrn Jesus, die kommt zum Ausdruck durch einen gelebten Gehorsam. Der Jesus sagt das im Johannesevangelium, Kapitel 16, dreimal. Wer mich liebt, der hält meine Gebote. Und im ersten Johannesbrief vom gleichen Autor, falsche Aussage, vom gleichen Schreiber, der Autor ist natürlich der Heilige Geist, da schreibt Johannes das Gleiche. Ja, wer mich liebt, der hält meine Gebote und meine Gebote sind nicht schwer. Dieser Textzusammenhang, der kommt auch hier deutlich bei Josua zum Ausdruck. Ja, dann, wenn du wirklich bei dem Gesetz bleiben wirst, dann, wenn du dich weder zur Rechten noch zur Linken wenden wirst, sondern wirklich, wie heißt es hier, dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Mund weichen und du sollst darüber nachsinnen Tag und Nacht, ja, dann hat das etwas zu tun mit der permanenten Beschäftigung mit Gottes Wort, mit Gottes Gedanken. Und dieses Nachsinnen, ich möchte euch mal Mut machen, der Psalm 119, der hat eigentlich Gottes Wort permanent zum Hauptthema. Da gibt es viele verschiedene Ausdrucksformen, ja, das Gesetz oder die Gebote oder die Satzungen, ja, oder dein Wort, ja, viele Ausdrucksformen. Und da gibt es ein Wort, was permanent den Psalm durchzieht, das ist das Wort Liebe, ja, ich liebe dein Wort, ja. Und ein zweites Wort ist das Wort Nachsinnen oder Sinnen über Gottes Wort. Ich habe mich lange gefragt, wie kann man das am besten zum Ausdruck bringen, ja. Ein Bruder sagte mal, mit Gottes Wort schwanger gehen, ja, gut, da haben wir Brüder ein bisschen Mühe, uns da reinzudenken. Aber es gibt eine schöne Sache in der Natur. Ich bin so ein Naturfreak, ja. Wir haben Wiederkäuer, ja, und die Wiederkäuer, die holen permanent den Nahrungsbrei wieder hoch und durchkauen den wieder, ja. Permanent machen sie das, etliche Male. Um die Nahrung, die sie aufnehmen, Gras oder Heu oder Stroh, hat verhältnismäßig wenige Nährstoffe. Um die wirklich ganz aufzuschließen, ja, wird immer wieder permanent hochgeholt und neu durchgekaut. Ich glaube, das ist ein schönes Bild für das Nachsinnen über Gottes Wort, ja. Permanent neu hochholen, permanent neu durchdenken, neu durchbeten. Dazu fordert hier Gott Josua auf. Und wenn dem so sein wird, wenn du bei meinem Wort bleibst und wenn du über mein Wort nachsinnst, dann gibt es auch diese Zusage, ich werde dich schirmen und schützen, sei stark und mutig, erschrick nicht, fürchte dich nicht. Und liebe Geschwister, wenn hier steht, denn der Herr oder Yahweh, dein Gott, ist mit dir überall, wohin du gehst, dann ist das eine sehr schlichte Aussage, aber wir müssen uns mal richtig reindenken. Das ist eine schlichte Aussage von einer gewaltigen Tragweite. Denn das heißt, dass der Höchste, der ewig seiende Gott, der Schöpfergott, dass die höchste Autorität dieses Universums mit uns ist. Wir sind in ihm geborgen. Es gibt nichts Höheres. Was brauchen wir noch für andere Aussagen? Ich möchte noch eine Tatsache mit euch kurz besehen in Bezug auf Furcht. Und davon lesen wir im Buch der Richter. Furcht ist eine Sache, die droht um sich zu greifen, ja? Furcht, die ist irgendwo ansteckend. Wenn es nur Leute gäbe, die sich fürchten, dann bräuchte niemand mehr ausziehen, um das Fürchten zu lernen. Dann wären wir alle irgendwo Leute, die permanent ängstlich sind, die permanent in Furcht sind, die permanent irgendwo erschreckt sind. Aber wir sind unterschiedlich. Und das lesen wir auch im Buch der Richter. Im Buch der Richter im Kapitel 7, da ist Kampfsituation. Da heißt es im ersten Vers, und Jerub Baal, das ist Gideon, und alles Volk stand im Kampf gegen Midian. Und es gab 32.000 Krieger, 32.000 Kämpfer. Und dann heißt es im Vers 3, Richter 7, Vers 3, und nun rufe doch vor den Ohren des Volkes aus und sprich, wer furchtsam und verzagt ist, kehre um und wende sich zurück vom Gebirge Gilead. Da kehrten vom Volk 22.000 um und 10.000 blieben übrig. Über zwei Drittel der Männer kehrten um. Warum? Weil sie furchtsam und verzagt waren. Übrigens, die Bibelleser kennen die Geschichte und ihr könnt auch gerne mal zu Hause weiterlesen. Gott, der dividiert die Sache noch viel weiter runter. Ja, da bleiben noch 300 und die siegen in der Kraft ihres Gottes. Furcht greift um sich. Furcht, die ist irgendwo ansteckend. Ja, und deshalb möchte ich uns auch einfach Mut machen, dass wir auch wirklich füreinander da sind und dass wir uns auch einander Mut machen. Und gerade die, die vielleicht furchtsam und verzagt sind, die ängstlich sind. Es gibt ja durchaus Geschwister, die ihre Vorerkrankungen haben. Und ich habe mich gemäßigt. Muss ich das wirklich sagen? Ich habe mich gemäßigt. Weil ich kann mir mittlerweile ganz gut vorstellen, dass da einfach Angst ist, wenn da altgewordene oder Geschwister mit Vorerkrankungen vielleicht irgendwo daran denken, da alleine in irgendeinem Krankenhaus vor sich hin zu sterben, weil niemand sie besuchen kann. Ja, wir wollen fair sein. Wir wollen fair sein zueinander und wir wollen uns derer annehmen, die furchtsam und verzagt sind. Wir wollen ihnen einfach Mut machen, Mut zusprechen. Ja, ich weiß, das dürfen wir nicht, aber vielleicht doch mal einen Arm nehmen, ja, und mal einfach Mut machen. Furcht kann eine schlimme Sache sein. Furcht greift um sich. Ich wünschte mir, Gottesfurcht würde so um sich greifen wie Angst, ja, und Schrecken. Das wäre eine tolle Sache. Furcht greift um sich. Ein Wort aus dem Psalmen, Psalm 147, da heißt es, da haben wir den Zusammenhang zur Gottesfurcht, der Herr hat Wohlgefallen an denen, die ihn fürchten, an denen, die auf seine Güte harren. Ja, hier haben wir einen ganz anderen Sinnzusammenhang. Hier geht es um Furcht gegenüber unserem Gott. Gottesfurcht, ja, das hat zu tun mit dem Bewusstsein dessen, ja, zu wissen, mit wem wir es zu tun haben. Das hat zu tun mit einem liebenden Gehorsam. Das hat nichts zu tun mit Angst haben müssen, mit Panik, sondern mit einem wirklich gesunden, liebenden Gottesverhältnis. Liebe zu unserem Gott. Gottesfurcht. Jesaja Kapitel 43. Da heißt es im Vers 1. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen und du bist mein. Und wenn du durchs Wasser gehst, ich bin bei dir und durch Ströme, sie werden dich nicht überfluten. Wenn du durchs Feuer gehst, wirst du nicht versenkt werden und die Flamme wird dich nicht verbrennen. Hier haben wir wieder so ein ganz persönliches Fürchte dich nicht. Denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Das ist natürlich eine Frage, der wir uns alle stellen müssen, ganz persönlich. Und die muss ich einfach auch jetzt so weitergeben und stellen. Lebst du in diesem Bewusstsein, dass der Herr Jesus dich erlöst hat? Hast du dein Leben dem Herrn Jesus übergeben? Ich möchte das ganz kurz erklären, weil da so manchmal so Dinge durch die Köpfe geistern, die machen mir schon Not, ja. Wenn ich Gottes Wort recht verstehe, dann hat Gottes Kindschaft zu tun mit Sündenerkenntnis, mit aufrichtiger Buße und mit Umkehr. Ja, die Schrift nennt das Bekehrung. Also da geht es nicht um irgendwelche emotionalen Gefühle. Ja, da geht es nicht um irgendwo, ja, ich mag ja auch den lieben Gott, ja, und was wir immer darunter verstehen. Am besten kommt es für mich zum Ausdruck in Apostelgeschichte Kapitel 2, nach der Predigt des Petrus in der Vollmacht des Heiligen Geistes. Da heißt es, und es drang ihnen ins Herz, was sollen wir tun, Brüder? Tut Buße und werdet getauft. Das hat mit Gottes Kindschaft zu tun. Oder wenn wir an die Apostelgeschichte denken, ich sag mal so ganz grob an die Bekehrungsgeschichte von Saulus von Tarsus vor Damaskus. Saulus war ein Mann, der zu 100% davon überzeugt war, seinem Gott zu dienen. Er brannte für seinen Gott und er meinte, das Rechte zu tun, indem er die ersten Christen verfolgte. Und dieser Mann hat eine Begegnung mit dem Herrn Jesus vor Damaskus. Und er wird gefragt, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Und dieser Saul stellt zwei Fragen. Die erste lautet, wer bist du? Ich persönlich verstehe das und verbinde das mit Gottes Erkenntnis, mit wahrer Gottes Erkenntnis und Buße. Und die zweite Frage lautet, was willst du, was ich tun soll? Für Saulus war sofort klar, dass er jetzt einem anderen diente, nämlich dem Herrn Jesus Christus. Und es kommt zu dieser radikalen Wende, sodass selbst die Christen Mühe hatten, das zu glauben. Sie kannten ihn als einen Verfolger der Versammlungen. Und sie hatten Mühe, sie hatten Angst, dass das wirklich wahr sein sollte. Das hat mit Gotteskindschaft zu tun. Wenn es das in deinem Leben wirklich gab, dann darfst du dieses Fürchte dich nicht auch für dich ganz persönlich hören. Aber nur dann. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich mit deinem Namen gerufen. Du bist mein. Und da kommt auch gleichzeitig dieser Besitzwechsel sehr schön zum Ausdruck, ja? Du bist mein. Du dienst nicht mehr dir selbst. Du gehörst mir. Ist das in unserem Leben so, dass der Herr Jesus, dass unser Gott und Vater die oberste Prioritäten sind? Und dass wir Menschen sind, die wirklich dem Herrn dienen möchten in aller Aufrichtigkeit? Hast du das für dich persönlich erlebt, dass du beim Namen gerufen worden bist? Hast du die Erlösung durch das stellvertretende Sterben am Kreuz auf Golgatha für dich in Anspruch genommen? Dann darfst du das für dich ganz persönlich hören. Kapitel 41, Vers 10, ein weiteres Fürchte dich nicht. Jesaja 41, 10, fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Schau nicht ängstlich umher, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ja, ich helfe dir, ja, ich stütze dich mit meiner Rechten, meiner Gerechtigkeit. Wieder ein ganz persönliches, fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Ja, und ich finde Gottes Wort einfach faszinierend, ja, wie es auch ganz praktisch die Dinge anspricht, ja. Schau nicht ängstlich umher, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich. Liebe Geschwister, egal wie jung oder wie alt wir geworden sind, egal wie unsere Lebenssituation ist, egal wie unsere Zu- und Umstände sind, die vielleicht manchmal auch wirklich zum Fürchten sind, nicht nur Corona, es gibt auch andere Nöte und Sorgen, die uns beschäftigen. Aber wir haben ja eine wunderbare Zusage. Ich bin dein Gott. Ich stärke dich. Ja, ich helfe dir. Ich stütze dich mit der Rechten meiner Gerechtigkeit. Liebe Geschwister, das sind Zusagen. Das sind Verheißungen. Die stehen in Gottes Wort. Und darauf dürfen wir uns gründen. Und Gottes Wort ist unveränderlich. Und viele Menschen im Alten Testament, im Neuen Testament und auch in den letzten gut 2000 Jahren haben das für sich so erleben dürfen und erfahren dürfen. Ein weiteres Wort aus dem Neuen Testament, aus dem Matthäusevangelium, eine Begebenheit, die wir alle kennen, Matthäusevangelium Kapitel 11. Dort lesen wir von einer besonderen Begebenheit. Der Herr Jesus ist auf dem See, die Jünger sind auf dem See und es ist Sturm, es ist große Not, nichts geht mehr. Und in diese Situation hinein, da, wo die Jünger gar nicht wussten, mit wem sie es zu tun haben, wer da vor ihnen hergeht, da auf dem See, da gibt es auch so ein "Fürchtet euch nicht". Fürchtet euch nicht. Und dann lesen wir, dass Petrus, ein Mann, der beständig irgendwo nach vorne geschossen ist, ja, manchmal den Mund sehr voll hatte, der den Mut hatte, Herr, auf dein Wort. Ja, und er verlässt das Boot und läuft auf dem See. Genauso wie der Herr Jesus. Und das funktioniert, aber nur so lang, wie er ausschließlich auf den Herrn Jesus schaut. Ja, da haben wir wieder den Bogen, ja. Schaut nicht ängstlich umher, ja. Solange wie er wirklich fokussiert war auf den Herrn Jesus, kann er das? Läuft er auf dem See? Aber als er auf die Wellen schaut, auf den Sturm, auf die Zu- und Umstände, als er ängstlich umherschaut, da beginnt er zu sinken. Liebe Geschwister, wir wollen uns einfach Mut machen, ja, zu diesem, ja, wirklich beim Herrn Jesus bleiben, auf ihn schauen, auf ihn fokussiert sein, uns nicht bange werden zu lassen, nicht ängstlich umherzuschauen, nicht die Zu- und Umstände sehen. Und damit kann man sich ja richtig beschäftigen. Ja, es gibt ja Fachleute unter den Frommen, die kennen ja die aktuellsten Infektionszahlen. Die kennen die aktuellste Todeszahl. Ich bin immer erstaunt. Ja, mich interessiert das überhaupt nicht. Liebe Geschwister, wir wollen nicht ängstlich herumschauen. Wir wollen wirklich auf unseren Herrn schauen. Wir wollen ihm vertrauen und dann an seinen Verheißungen festhalten. Psalm 56, ein Vers, zwei Verse. 56, Vers 4, da heißt es von David: An dem Tag, da ich mich fürchte, vertraue ich auf dich. In Gott werde ich rühmen sein Wort. Auf Gott vertraue ich. Ich werde mich nicht fürchten. Was sollte das Fleisch mir tun? David ist sich durchaus bewusst, ja, und es gab viele Situationen im Leben eines Davids, wo er sich wirklich gefürchtet hat. Die vielen Jahre in der Verfolgung durch König Saul. Die lange Zeit, wo er überhaupt von seiner Salbung überhaupt erstmal als König antreten konnte. Da war viel Not und viel Furcht. Aber bei David gibt's immer so, für mich sind das immer so Vorhaben, oder er trifft willentliche Entscheidungen. Und das ist auch hier so. Er trifft eine willentliche Entscheidung. Auf Gott vertraue ich, ich werde mich nicht fürchten. Ja, die Zu- und Umstände, die waren in seinem Leben oft so, dass er sie auch wirklich gefürchtet hat. Aber er schreibt es sich auf die Fahnen. Ich vertraue meinem Gott. Ich werde mich nicht fürchten. Liebe Geschwister, und dazu wollen wir uns einfach viel Mut machen. Und so auch aus dem Hebräerbrief Kapitel 13 noch einen Vers. Es ist eigentlich ein Zitat. Hebräer 13, Vers 6. Vorher heißt es auch ein Zitat: Ich will dich nicht versäumen und dich nicht verlassen, sodass wir kühn sagen können, der Herr ist mein Helfer. Und ich will mich nicht fürchten, was wird mir ein Mensch tun? Im Hebräerbrief wird das noch einmal wiederholt aus dem Psalm 118, Vers 6. Ja, auf den Herrn will ich vertrauen. Ich will mich nicht fürchten. Was wird mir ein Mensch tun? Liebe Geschwister, wenn wir wirklich erlöst sind, wenn wir wirklich bei unserem Namen gerufen sind, wenn wir wirklich das Blut des Herrn Jesus Christus für uns in Anspruch genommen haben, dann müssen wir uns nicht fürchten, dann muss uns nicht bange sein, dann sind wir gerufen, einfach zu vertrauen, still zu vertrauen. Ich möchte jetzt die Kurve bekommen mit einem letzten Fürchte dich nicht aus dem Lukas-Evangelium. Im Lukas-Evangelium im Kapitel 8 haben wir eine besondere Situation. Dort haben wir einmal den Jairus, den Synagogenvorsteher, der mit seiner Not zum Herrn Jesus kommt. Seine 12-jährige Tochter lag im Sterben. Jairus fällt vor dem Herrn Jesus nieder. Das hat eine gewaltige Tragweite, weil er nämlich damit auch die Göttlichkeit des Herrn Jesus anerkennt, indem er sich vor ihm niederwirft. Und der Herr Jesus hört seine Not und ist auf dem Weg mit der ganzen Menge zum Haus des Jairus. Und dann haben wir diese Parallele dazu, diese blutflüssige Frau, eine Frau, die viele Jahre krank war. Lukas Evangelium Kapitel 8 lesen wir das, und zwar ab Vers 40. Eine blutflüssige Frau, die ihr ganzes Geld, so lesen wir wörtlich, an die Ärzte verwandt hatte, niemand konnte ihr helfen. Diese Frau war einfach verzweifelt. Und in ihrer Not kommt sie zum Herrn Jesus. Und ja, würde sich lohnen, darüber intensiver nachzudenken. Und sie ergreift den Quast am Obergewand des Herrn Jesus und war sich sicher, schon das würde genügen, um Hilfe zu bekommen. Der Herr Jesus, ihm ist das gar nicht so voll bewusst. Er sagt, es ist Kraft von mir ausgegangen. Wer ist es, der mich berührt hat? Und diese Frau, die steht dann auch zu ihrem Tun und ja, wie heißt es im Lukas 8, 47, als die Frau aber sah, dass sie nicht verborgen blieb, kam sie zitternd und fiel vor ihm nieder und berichtete vor dem ganzen Volk, um welcher Ursache willen sie ihn angerührt hatte und wie sie sofort geheilt worden war. Er aber sprach zu ihr, Tochter, dein Glaube hat dich geheilt, geh hin in Frieden. Ich staune bei dieser ganzen Begebenheit, dass Jairus so stillgehalten hat. Ja? Der hat seine eigene Not, die sind auf dem Weg zu seinem Haus, die Tochter liegt im Sterben, große Angst. Und jetzt kommt dann eine völlig fremde Frau mit ihrer Not und wir lesen nichts davon, dass Jairus irgendwo hier aufmuckt oder irgendwo drängelt. Wir lesen gar nichts davon. Aber wir lesen dann im Vers 49, während er noch redet, kommt einer von den Synagogenvorsteher und sagt zu ihm, deine Tochter ist gestorben. Bemühe den Lehrer nicht. Also der Glaube dieses Mannes war wohl nicht weit her, ja? Sie war gestorben. Der Tropf ist gelutscht, die Sache ist erledigt. Er braucht nicht mehr zu kommen. Und was sagt der Herr? Als aber Jesus es hört, antwortet er ihm, fürchte dich nicht, glaube nur, und sie wird gerettet werden. Man könnte auch übersetzen, fürchte dich nicht, glaube weiter, und sie wird errettet werden. Und liebe Geschwister, das soll mein Schlusswort sein. Ich habe für mich so persönlich so einen Satz mal geprägt, der lautet sehr einfach. Wer Gott fürchtet, der braucht sich vor nichts anderem zu fürchten. Wer Gott fürchtet, wer in echter Gottesfurcht lebt und sucht, Gott gehorsam zu sein und seine Liebe, es geht hier nicht um einen Kadavergehorsam. Es geht hier nicht um das hundertprozentige Einhalten von irgendwelchen Gesetzen. Es geht um Liebe zu unserem Gott und Vater. Liebe, die einfach geprägt ist von Dankbarkeit für Golgatha. Wer Gott fürchtet, wer den Herrn Jesus fürchtet, braucht sich vor nichts anderem zu fürchten. Und jetzt hänge ich doch noch ein letztes Wort dran aus dem Hebräerbrief, Kapitel 12. Darum richtet auf die erschlafften Hände und die gelähmten Knie und macht gerade Bahn für eure Füße, damit nicht das Lahme vom Weg abkomme, sondern vielmehr geheilt werde. Jagt dem Frieden nach mit allen und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn schauen wird. Und achtet darauf, dass nicht jemand an der Gnade Gottes Mangel leide, dass wir nicht irgendeine Wurzel der Bitterkeit aufsprosse und euch beunruhige und viele durch sie verunreinigt werden. Für mich ist das mal wieder ein schönes, mutmachendes Wort. Richtet auf die erschlafften Hände und die gelähmten Knie. Macht gerade Bahn und habt einfach auch Acht aufeinander, dass niemand irgendwo Mangel leidet. Und wie heißt es hier so schön praktisch, auf dass es auch keine Wurzel der Bitterkeit gibt unter euch, die da irgendwo aufkomme, weil wir vielleicht sehr unterschiedlich mit den Dingen umgehen. Liebe Geschwister, wir wollen dieses vielmalige fürchte dich oder fürchtet euch nicht ganz persönlich für uns hören. Und bitte, ja, lest auch zu Hause weiter. Es gibt unzählige Stellen, die einfach Mut machen. Und unser Gott ist unveränderlich, so wie er im Alten Testament war und im Neuen Testament, so ist er heute. Und das wollen wir für uns einfach hören. Lasst uns bitte aufstehen und beten. Herr Jesus Christus, wir wollen dir noch einmal danken. Wir wurden in den vergangenen Tagen besonders daran erinnert, an dieses erste, fürchtet euch nicht. an die Tatsache, dass du, Herr Jesus, geboren bist, dass du auf diese Welt gekommen bist, dass du die Gestalt deiner Geschöpfe angenommen hast, Knecht und Sklave geworden bist, um letztendlich ans Kreuz zu gehen, von der Krippe ans Kreuz. Hab Dank für diese Friedensbotschaft. Hab Dank für dein Wort, was uns einfach Mut machen will, auch in allen Lebenssituationen wirklich auf dich zu vertrauen, zu glauben, zu vertrauen. Und wir wollen auch dieses Letzte an Jairus gehört haben. Fürchte dich nicht, glaube nur, glaube weiter. Herr, wir wollen weiter glauben, wir wollen weiter auf dich vertrauen. Auch wenn wir dieses neue Jahr so anfangen durften, du Gnade gegeben hast, dann wollen wir uns dir anvertrauen auch für dieses Jahr und dich herzlich bitten, dass du jeden Einzelnen behütest und bewahrst. Wir möchten dich für die bitten, die vielleicht schwach im Glauben sind oder wo es vielleicht auch manchmal am Vertrauen mangelt. Wir möchten sie dir in besonderer Weise anvertrauen und dich bitten, dass du sie stärkst und dass du sie ermunterst und tröstest und dass du auch uns zeigst, wo wir auch wirklich hier gefordert sind. Wir bitten dich, Herr Jesus, dass wir bei aller Unterschiedlichkeit, bei allem unterschiedlichen Empfinden auch über die Dinge wirklich in Liebe aufeinander Acht haben, dass wir füreinander da sind, dass wir einander trösten und ermuntern, Herr, dass wir auch immer wieder neu die Gemeinschaft suchen. Und darum möchten wir auch beten, dass uns das erhalten bleibt. Wir bitten dich für unsere Obrigkeit, wir bitten dich für Männer und Frauen in Verantwortung, wir bitten dich, dass sie sich besinnen auf dich und auf dein Wort, dass man zurückkehrt zu göttlichen Werten. Wir bitten dich um gute Entscheidungen für unser Land, für unser Volk, aber besonders für die Hausgenossen des Glaubens. Wir möchten dich herzlich bitten, dass auch das Evangelium wieder weitergetragen werden kann. Wir bitten dich, Herr Jesus, dass diese Situation für viele Menschen in unserem Land zum Heil gereichen könnte, dass Menschen nach dir fragen, auch in ihrer Not. Herr Jesus, wir vertrauen auf dich und wir danken dir für dein Wort, für alle Verheißungen, die du gibst. Und wir danken dir dafür, und das wissen wir auch aus Erfahrung, du stehst zu deinem Wort. Dich möchten wir erheben und preisen, dir alle Ehre geben. Amen.